Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg!
Was auch immer man halten mag von der gepfiffenen Hymne zur Wende, dem Scorpions-Hit Wind of Change, dieser Song hat Geschichte geschrieben und gehört zur Wiedervereinigung wie einst der Bohnenkaffee ins Päckchen nach drüben. Hallo und willkommen im Kramladen von und mit Volker Rebell und mit dem Thema der Soundtrack zum Mauerfall. Im Frühjahr vor 25 Jahren stand die berühmteste Single der Scorpions Wind of Change weltweit hoch in den Charts. Welchen Anteil am Fall der Mauer hatte die Rockmusik? Schwierige Frage. Mit Sicherheit lässt sich sagen, den Soundtrack zum Mauerfall lieferten Musiker aus Ost und West. Im ersten Teil zum Thema beschäftigte sich der Kramladen mit der DDR-Musikszene, die mit mehr oder minder unterschwellig kritischen Liedern ihren Anteil am Untergang der DDR hatte. Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums der Scorpions-Hymne Wind of Change geht es nun in Teil 2 um den Anteil der Musikszene des Westens am Soundtrack zum Mauerfall. Der Wind der Veränderung wehte durch so manchen Song in jenen Tagen, als die Berliner Mauer sich öffnete. Freiheit war das neue Losungswort, das plötzlich allenthalben Konjunktur auch im Pop hatte. Sogar der Schlagerstar David Hasselhoff meinte ernsthaft, sein Remake des Schmachtfetzens Looking for Freedom habe den Menschen in der DDR Auftrieb gegeben. Nur wenige Tage nach dem Mauerfall erschien Neil Youngs Freiheitsrockhymne Rockin' in the Free World. An Neil Youngs Originalsong von 1989 war hier noch ein Ausschnitt aus einem gemeinsamen Live-Auftritt mit Pearl Jam von 2011 in Toronto angehängt. Nicht nur die Single Rockin' in the Free World, sondern auch das dazugehörige Album Freedom, das im Oktober 1989 erschien, bescherte Neil Young nach längerer kommerzieller Durchstrecke wieder mal einen respektablen Erfolg, nicht nur in den USA. Weil der Song unmittelbar nach dem Mauerfall veröffentlicht wurde, vermutete man einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen der Textbotschaft und dem Zusammenbruch der DDR und verstand den Song auch in diesem Sinne. Aber tatsächlich nahm Neil Young im Text kritisch Bezug auf die sozialen Probleme in den USA und auf pathetische Reden des damaligen US-Präsidenten George Bush Senior. Der Songinhalt richtet sich eindeutig gegen die Sozialpolitik der konservativen Regierung des republikanischen Präsidenten Bush. Umso verwunderlicher ist es, dass ausgerechnet Donald Trump, der aktuelle republikanische Präsidentschaftsbewerber, den Song Rockin' in the Free World als Themamusik für seinen Wahlkampf erkor und als Einzugshymne für seine ersten Wahlauftritte nutzte, worauf Neil Young prompt reagierte und ihm dies untersagte, mit dem Hinweis, er unterstütze den linken Bewerber der Demokraten, Bernie Sanders. Aber zurück zum Jahr 1989 und dem Soundtrack zum Mauerfall. In den USA und anderswo mag man Neil Youngs Song Rockin' in the Free World als Begleitmusik zum Zusammenbruch des Kommunismus verstanden haben. Speziell in Deutschland aber waren es andere Songs, die als Inbegriff der Zeitenwende galten. Neben dem Scorpions-Hit Wind of Change war das vor allem Marius Müller-Westernhagens Ballade Freiheit, die er schon 1987 für sein Album Westernhagen geschrieben hatte. Trotz des hin und wieder etwas linkisch formulierten Textes hatte die Ballade in den letzten Jahren der DDR-Existenz für viele Menschen im zerbröselten Arbeiter- und Bauernstaat eine ganz besondere Bedeutung. Als die Berliner Mauer am 9. November 1989 dann endlich fiel, beziehungsweise die Grenzübergänge geöffnet wurden, war Westernhagens Live-Version des Liedes Freiheit plötzlich der musikalisch-textliche Ausdruck der allgemeinen Euphorie. Die Liedzeile des Refrains »Freiheit ist die einzige, die fehlt, Freiheit ist das einzige, was zählt« eroberte die, Zitat, »gefühlsschwangeren Herzen der neu vereinten Republik und die Spitze der deutschen Hitparade«.
Die Verträge sind gemacht und es wurde viel gelacht und was Süßes zum Dessert. Die Kapelle runtertat und der Papst war auch schon da und mein Nachbar vorne weg. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt.
Das dazugehörige Live-Album von Marius Müller-Westernhagen, das im September 1990 veröffentlicht wurde, erreichte eine Verkaufszahl von über 1,5 Millionen und damit Platz 1 der deutschen Charts. Das Lied war so sehr Konsens und allgemeingültig, dass sogar das Erzbistum Bamberg in einer Verlautbarung schrieb, Zitat, das Lied »Freiheit« von Marius Müller-Westernhagen, komponiert im Jahre 1987, hatte es damals geschafft, mit wenigen Worten das Lebensgefühl einer ganzen Generation zum Ausdruck zu bringen. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Das Lied war sozusagen die Hymne der Wende von 1989, die Hymne des Mauerfalls, der Befreiung von Millionen DDR-Bürgern aus einem System, das die Freiheiten der Menschen massiv einschränkte. Die Euphorie von damals ist nach der Grenzöffnung schon bald wieder verflogen. Man hat gemerkt, Freiheit ist nichts, was man einfach so erreichen kann und was man dann ein für alle Mal hat. Freiheit, Freiheit wurde wieder abbestellt. Die Suche nach Freiheit und der Wunsch nach Freiheit sind auch nach dem Zugewinn einiger Bürgerrechte nicht zu Ende. Zitat Ende. In der anderen Hymne zur Wende, die auch international sehr erfolgreich wurde, heißt es im Text: Ich folge der Moskwa hinunter zum Gorki Park und lausche dem Wind der Veränderung. Eine Sommernacht im August, Soldaten marschieren vorbei, sie spüren den Wind der Veränderung. Die Welt rückt zusammen. Hättest du je gedacht, dass wir uns so nahe kommen könnten wie Brüder? Man kann zur Musik der Hannoveraner Rockband Scorpions stehen, wie man will. Man mag auf ihren Hit Wind of Change pfeifen. Tatsache ist, dass Millionen von Menschen weltweit auch heute noch mitpfeifen, wenn diese Rockballade im Radio gespielt wird. Oder es wurde mitgepfiffen, wenn die Scorpions ihren erfolgreichsten Song live im Konzert gespielt haben, wie gleich zu hören sein wird, aufgenommen in Lissabon im Februar 2001. Und wie zu hören ist, konnten auch die portugiesischen Konzertbesucher textsicher mitsingen. Im Februar 1991 als Single veröffentlicht, stieg der Song Wind of Change in 11 Ländern auf Platz 1 der Charts, erreichte eine Auflage von 14 Millionen und entwickelte sich zum meistgespielten Radiosong des Jahres 1991 weltweit. In Deutschland stand der Song 11 Wochen lang vom 3. Juni bis zum 18. August 1991 auf Platz 1. In einer Sendung des SWR hieß es, Wind of Change habe, Zitat, wie kein anderer Rocksong die Zeitstimmung zum Ende des 1980er Jahrzehnts wiedergegeben, als mit Glasnost und Perestroika von der Sowjetunion aus die große politische Wende begann. Zitat Ende. Und so ist Wind of Change ein Beispiel dafür, welche gesellschaftliche Bedeutung die emotionalisierende Kraft von Popmusik haben kann.
And down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Die Hymne des Mauerfalls als das Wendelied, das die Bilder im kollektiven Gedächtnis einer ganzen Nation begleitet, gilt Wind of Change. Die Idee zu dem Song war dem Scorpions-Sänger Klaus Meine gekommen, als die Scorpions 1988 beim Music Peace Festival in Moskau vor 100.000 Fans spielten. Neben Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Frankreich und den Niederlanden erreichte der Song in 6 weiteren Ländern Platz 1 der Hitlisten. In den britischen Charts belegte er Platz 2, in den US-amerikanischen Billboard-Charts Platz 4. Insgesamt war der Song in 78 Ländern in den Charts vertreten. Das Video zum Song überschritt im Dezember 2015 die Zahl von 200 Millionen Klicks im Netz. Für eine deutsche Band sind das alles Rekorde wohl für die Ewigkeit. Soweit nun das Vorprogramm zum Thema Soundtrack zum Mauerfall. Die Frage war ja, welchen Anteil die westliche Pop-Rock-Szene an der Entwicklung zur Wende hatte. Die zersetzende Kraft der westlich-kapitalistischen Beatmusik begann für die DDR-Obrigkeit bereits Ende der 60er Jahre ihr gefährliches Unwesen. Das Gerücht eines Auftritts der Rolling Stones auf dem Dach des Springer-Hochhauses in West-Berlin, unmittelbar an der Mauer gelegen, rief im Oktober 1969 die Staatsmacht auf den Plan. Hunderte junger Rockfans auf der Ostseite stürmten an die Mauer, Polizei und Stasi sorgten dafür, dass viele von ihnen verhaftet und verurteilt wurden. Rund 20 Jahre später, im entscheidenden Jahr 1988, in dem die Weichen für den Umbruch in der DDR unwiderruflich gestellt wurden, fand eine Art kalter Krieg der Rockkonzerte auf beiden Seiten der Mauer statt. Michael Jackson und Pink Floyd auf der Westseite der Mauer, Depeche Mode und Bruce Springsteen auf der Ostseite, letztere offiziell eingeladen von der FDJ, dem Sozialistischen Jugendverband der DDR. In West-Berlin hatte die Serie der sogenannten Mauerkonzerte schon an Pfingsten 1987 begonnen, mit Auftritten unter dem Motto »Musik überwindet die Mauer« von David Bowie, Genesis und den Eurythmics vor dem Reichstagsgebäude, also in direkter Hörweite von Ost-Berliner Fans. David Bowie verlas die Grußbotschaft auf Deutsch. Wir schicken unsere besten Wünsche zu unseren Freunden, die auf der anderen Seite der Mauer sind. Obwohl Polizeiketten und Grenzschützer der DDR den Zugang zur Ostseite der Mauer weiträumig abgesperrt hatten, versuchten etwa 1000 Ostberliner Rockfans näher an die Mauer heranzukommen um die berühmten Weststars zu hören. Es kam zu Ausschreitungen und Verhaftungen und eine ungeheuerliche Parole aus den Mündern der DDR-Rockfans war bis nach West-Berlin zu hören: Die Mauer muss weg. RIAS Berlin meldete damals unter eben dieser Überschrift Die Mauer muss weg, Zitat: Das waren Auseinandersetzungen, wie sie Ost-Berlin bislang nicht gewohnt war. Die Volkspolizei ging mit Schlagstöcken gegen tausende Jugendliche vor, die in Sprechchören den Abriss der Mauer forderten. Vor der Sowjetbotschaft riefen sie Gorbatschow, Gorbatschow und stimmten ironisch die Internationale an, denn die erkämpft das Menschenrecht. Zitat Ende. Hier ist ein Live-Mitschnitt des Mauerkonzertes von David Bowie vor dem Berliner Reichstag zu hören. Er spielte seinen Klassiker Heroes. Live aufgenommen am 6. Juni 1987 vor dem Berliner Reichstag, David Bowie und Begleitband mit dem berühmten Song Heroes. Der im Original 1977 veröffentlichte Song handelt von zwei Liebenden, die im Schatten der Berliner Mauer zusammenkommen. In Bowies Text stellt die Mauer konkret, aber auch als Metapher ein wichtiges Element dar. Seit diesem Konzert an Pfingsten 1987 direkt vor dem Berliner Reichstag und dem Brandenburger Tor waren die Westberliner Mauerkonzerte für die SED-Bosse eine Provokation des kapitalistischen Systems und eine, Zitat, gezielt eingesetzte Waffe im internationalen Klassenkampf. Als Reaktion erlaubte die DDR-Führung ihrer Jugendorganisation FDJ ihr Geburtstagskonzert am 7. März 1988 mit der Westband Depeche Mode auszurichten. Das Konzert in der Ostberliner Werner Seelenbinder Halle wurde für etwa 8000 Besucher geplant. Doch 80.000 Leute riefen in der DDR-Jugendwelle DT64 an, nachdem das Depeche Mode Konzert dort angekündigt worden war. Sie alle wollten eine Konzertkarte haben. Unter der Hand wurden Karten getauscht, Motorräder und sogar ein Trabi soll den Besitzer gewechselt haben, so begehrt waren die Konzertkarten. Danach sollte alles noch größer werden. Vom 16. bis 19. Juni 1988 fand auf dem Gelände der Radrennbahn Weißensee in Ost-Berlin das größte Rockfestival der DDR statt, mit Weststars wie James Brown, Bryan Adams, The Wailers, Big Country, Bots, Marillion und mit den DDR-Rockbands Rockhaus, Die Zöllner und City. Nur einen Monat später wurde das alles noch übertroffen, denn am 19. Juli 1988 trat dort Bruce Springsteen auf. Es sollte das größte Rockkonzert werden, das Bruce Springsteen und die DDR je erlebten. 160.000 Karten waren verkauft worden, tatsächlich aber sollen es 250.000 bis 300.000 Konzertbesucher gewesen sein, die aus der ganzen DDR her angereist waren. Damit müssten also etwa 2,5% aller erwachsenen Bürger der DDR bei diesem Riesenkonzert anwesend gewesen sein. Ohne es mit Bruce Springsteen und dessen Management abgesprochen zu haben, hatte die FDJ den Bruce Springsteen-Auftritt unter das Motto Solidaritätskonzert für Nicaragua gestellt. Doch der Boss ließ sich nicht für die Propaganda der SED einspannen und verlangte die Entfernung aller Spruchbänder, was auch geschah. Dann kam das Gerücht auf, Bruce Springsteen wolle auf der Bühne ein politisches Statement in deutscher Sprache abgeben. Er habe sich erkundigt, was Wall auf Deutsch heiße. Den FDJ-Verantwortlichen wurde Angst und Bange. Das Konzert stand unmittelbar bevor. Bruce Springsteen war bereits auf dem Weg zur Bühne. Hektische Verhandlungen begannen hinter den Kulissen. zwischen dem Springsteen-Management und dem FDJ-Verantwortlichen, Stasi-Offizieren und dem Politbüro. Schnell wurde klar, Bruce Springsteen würde sich den Mund nicht verbieten lassen. Ein Jahr zuvor hatte das noch bei Bob Dylan geklappt. Dylan, der am 17. September 1987 ein Konzert im Treptower Park in Ost-Berlin vor rund 100.000 Besuchern gegeben hatte, sagte vereinbarungsgemäß kein Wort auf der Bühne. Die Stasi notierte selbstgefällig im Vorfeld des Konzertes, es sei davon auszugehen, dass sich Bob Dylan diszipliniert verhalten werde und dass es zu keinen negativen Emotionen kommen werde. Die Konzertbesucher waren von Dylan enttäuscht, auch weil er musikalisch an diesem Abend kein gutes Konzert gegeben hatte. Jetzt, 10 Monate später, war das für die Stasi und die FDJ-Verantwortlichen bei Bruce Springsteen ungleich schwieriger, geradezu dramatisch, denn Springsteen wollte etwas über die Mauer sagen, auf Deutsch. Um das Wort Mauer wurde geradezu gefeilscht. Die Stasi drohte, den Strom abzuschalten, wenn Springsteen seine deutsche Ansage mit dem Wort Mauer machen würde. Nach Rücksprache mit Egon Krenz einigte man sich darauf, das Wort Mauer durch das Wort Barrieren zu ersetzen. Und so sprach der Boss vor den abertausenden DDR-Bürgern: Es ist schön, in Ost-Berlin zu sein. Ich möchte euch sagen, ich bin nicht für oder gegen irgendeine Regierung. Ich bin gekommen, um Rock'n'Roll zu spielen für euch Ost-Berliner in der Hoffnung, dass eines Tages alle Barrieren umgerissen werden.
Ich bin nicht dafür oder gegen irgendeine Regierung. Ich bin gekommen, um Rock'n'Roll zu spielen für Ost-Berlin.
In der Hoffnung, dass eines Tages alle Barrieren abgerissen werden. Ich danke euch.
In midnight's broken toe, we ducked inside the doorway, thunder crashing. As majestic bells of old struck shadows in the sound, seeming to be the chimes of freedom flashing. Here flashing for the warrior whose strength is not to fight. Here flashing for the refugee on his unarmed road of flight. And for each and every underdog soldier in the night, we gazed upon the chimes of freedom flashing.
Dies ist die Originalaufnahme vom Bruce Springsteen-Konzert am 19. Juli 1988 in Ost-Berlin. Die Aufnahmequalität ist sehr schlecht, aber dies ist halt ein historisches Dokument. Nach seiner Ansage, dass er hoffe, eines Tages würden alle Barrieren umgerissen, spielte er mit seiner Band den Dylan-Song Chimes of Freedom, die Glocken der Freiheit aus dem Jahre 1964, in dessen Text es heißt: Fern zwischen dem Ende des Sonnenuntergangs und der geborstenen Glocke der Mitternacht duckten wir uns in den Eingang, als Donner krachte und majestätische Blitzglocken Schatten in die Töne schlugen, als seien sie das gleißende Glockenspiel der Freiheit. Sie läuteten für die Krieger, deren Stärke nicht der Kampf ist, für die Flüchtlinge auf dem waffenlosen Fluchtweg und für jeden einzelnen Underdog in der Nacht. Und wir starrten auf die gleißenden Glockenspiele der Freiheit. Sie läuteten für den Rebellen, für den Glücklosen, den Aufgegebenen und Verlassenen, für den Ausgestoßenen, für den ungebärdigen, vogelfreien, gehetzt von der Verfolgung. Sie läuteten für jede sanfte Seele, die in einem Gefängnis fehl am Platz ist. Und wir starten auf die gleißenden Glockenspiele der Freiheit. Als Springsteen seinen Hit Born in the USA anstimmte, da schwenkten einige Konzertbesucher selbst gebastelte Stars and Stripes Flaggen und Abertausende sangen den Refrain mit Born in the USA. Unter diesem Eindruck schrieb die Punkband Sando aus Cottbus ihren Song Born in the GDR, eine weitere Wendehymne für die alternativ eingestellten jungen Leute in der DDR. Der Text steckt voller Ironie und nimmt die Zustände in der DDR frech aufs Korn. Wir bauen auf und tapezieren nicht mit. Wir sind sehr stolz auf Katharina Witt. Wir können bis an unsere Grenzen gehen. Hast du schon mal drüber hinweggesehen? Eislaufprinzessin Katharina Witt bekam ihr Fett weg, weil sie in den Augen der kritischen DDR-Jugend mit der DDR-Führung paktierte. Deshalb wurde sie auch gellend ausgepfiffen als Ansagerin beim Ost-Berlin-Konzert von James Brown und Bryan Adams. Die Band Sando gilt als eine der wichtigsten Bands der Underground- und Punk-Bewegung der DDR in den späten 80er Jahren. Nicht zuletzt wegen Born in the GDR. Das Spottlied Born in the GDR von Sando war zur Wendezeit ungemein populär in der DDR und durfte folglich auf keinem DDR-Sampler jener Zeit fehlen. Der Kalte Krieg oder besser der Wettstreit der Rockkonzerte auf beiden Seiten der Mauer hatte 1988 einen großen Einfluss auf die Stimmung der DDR-Jugend. Am 16. Juni 1988 traten Pink Floyd in West-Berlin vor dem Reichstag auf, also unmittelbar vor der Mauer. Am 19. Juni folgte Michael Jackson auf dem Reichstagsgelände. Weil man in Ost-Berlin wieder Krawallszenen befürchtete wie ein Jahr zuvor, als David Bowie und Co. vor der Mauer auf dem Reichstagsgelände auftraten und ihre Lautsprecher auch Richtung Osten drehten, deshalb organisierte die FDJ das dreitägige Parallelfestival mit James Brown, Bryan Adams und Co., von dem schon die Rede war. Das Kalkül der DDR-Organisatoren ging auf. Die Massen strömten zum Ostfestival mit James Brown, Bryan Adams und Co. Nur wenige hunderte Ostfans machten sich in die Nähe der Mauer auf, um auch ein wenig Live-Musik von Pink Floyd und Michael Jackson von der anderen Seite der Mauer mitzubekommen. Als Kamerateams von ARD und ZDF über die Pink Floyd und Michael Jackson Zuhörer hinter der Mauer berichten wollten, wurden sie von Grenzschutzbeamten und Stasi-Mitarbeitern massiv an der Berichterstattung gehindert. Letztes Kapitel, wie westliche Rockmusiker halfen, die Mauer in den Köpfen zu überwinden. Wir wollen doch einfach nur zusammen sein.
Wir haben viele Tourneen gemacht in Westdeutschland, aber noch nie, wie wir alle wissen, in der DDR. Erich, wo ist Erich? Ich meine, vielleicht ist Erich heute auch an der Glotze und guckt sich die Sendung an. Conny, falls du jetzt dran sitzt, warum antwortest du nicht auf diesen charmanten Jodelgruß, den ich an dich abgelassen habe? Es gibt viele Freunde in der DDR, die wollen uns auch einfach auch nur mal ein bisschen Musik machen, hören und sehen. Und ich singe jetzt mal ein Lied für unsere Freunde in der DDR, weil viele können ja diese Sendung auch sehen. Speziell gewidmet ist dieses Lied dem Mädchen aus Ost-Berlin. Thank you. nach Ost-Berlin. Und da triffst du ein ganz heißes Mädchen. So ein ganz heißes Mädchen aus Pankow. Und du findest sie sehr bedeutend. Und sieh dich auf. Schon so weit. Ihr spürt, dass ihr gerne zusammen seid. Und ihr träumt von einem Rockfestival auf dem Alexanderplatz. Mit dem Panikorchester und einer Band aus Moskau.
Udo Lindenberg live 1983 auf der Waldbühne von West-Berlin mit seiner dringenden Bitte an Honey, dem Jodeltalent Udo zu erlauben, in der DDR auf Tour zu gehen. Und danach spielte er sein berühmtes Lied für das Mädchen aus Ost-Berlin, Wir wollen doch einfach nur zusammen sein. Udo Lindenberg war eine Kultfigur für die DDR-Jugend geworden. Der Song Mädchen aus Ost-Berlin über die Absurdität der Mauer und darüber, dass Menschen, die sich lieben, nicht ganz normal zusammen sein können, war das Echo seines ersten DDR-Besuches von 1973. Dieses einfache, ehrliche Liebeslied Mädchen aus Ost-Berlin hatte eine ungeheure und nachhaltige Wirkung auf viele junge Leute in der DDR. Udo Lindenberg wollte 1983 mit seinem Sonderzug nach Pankow, was ihm aber wegen des despektierlichen Textes energisch verwehrt wurde. Dennoch durfte er am 25. Oktober 1983 im Rahmen des Festivals Rock für den Frieden im Ostberliner Palast der Republik auftreten, allerdings nur kurz und nur vor handverlesenen FDJ-Blauhemden und unter der Auflage, den Song Sonderzug nach Pankow keinesfalls zu singen. Es sollte sein erster und einziger DDR-Auftritt bleiben. 1987 schickte Udo mit der Bitte um Genehmigung einer DDR-Tour eine Rockerjacke, verpackt in einem Schuhkarton, an den SED-Oberindianer Honey, erntete zuerst totale Entrüstung, erhielt dann aber als Gegengeschenk eine Schalmei und durfte mit einer Tournee durch die DDR rechnen, hatte jedenfalls einen Vertrag für eine Tournee durch Fußballstadien in der Tasche, was aber ohne Begründung wieder abgesagt wurde. Udos Kommentar lautete: Das habe ich dann aus der Tagesschau erfahren, nicht von denen persönlich. Zu Udo Lindenbergs frühesten Begegnungen jenseits der Mauer, schon bei seinem ersten privaten Besuch in Ost-Berlin 1973, gehörte der mit Auftrittsverbot belegte Liedermacher Wolf Biermann in seiner Chausseestraßenwohnung. Sein Notzimmer war für viele Jahre der einzige Ort in der DDR, wo Biermann live zu hören war. Nur wenige Besucher durfte er empfangen. Die SED-Obrigkeit hatte 1965 ein absolutes Auftritts- und Publikationsverbot über ihn verhängt. In der Ostberliner Chausseestraße 131, dort lebte auch Biermanns Stieftochter Nina Hagen, ein Teenager damals. Nach Udo Lindenbergs Besuch bei Wolf Biermann 1973 erzählte Udo später, sie lag da so wie gemalt auf dem Billardtisch. Sie sagte, ich heiße Nina Hagen, ich werde mal ein großer Star. Und ich sagte, so siehst du aus. Nina Hagens enormer Erfolg nach ihrer Übersiedlung 1976 von Ost nach West-Berlin, zunächst mit der Nina Hagen Band, dem späteren Spliff 1978 bis 1979 und mit ihrer anschließenden Solokarriere, beeindruckte natürlich viele Künstler und junge Menschen in der DDR, die sich als Eingesperrte fühlen mussten. Künstlerisch ein schillernder Paradiesvogel, veröffentlicht Nina Hagen bis heute ambitionierte, manchmal auch provokante und nicht immer leicht konsumable Songs und Alben. Nicht umsonst gilt sie als die deutsche Godmother of Punk. Hier ist ein Ausschnitt aus ihrem Album Volksbeat von 2011 mit der Überschrift Ermutigung. Es ist Nina Hagens Bearbeitung des berühmten gleichnamigen Liedes von Wolf Biermann.
Nicht verhärten in dieser harten Zeit, die allzu harten brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab so gleich und brechen ab so gleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit, die Herrschenden erzittern. Sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid. doch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenszeit. Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit.
Was sonst noch geschah? Ein paar Beispiele im Schnelldurchlauf. Die Kölner Band BAP sagte 1984 ihre zugesagte DDR-Tournee von sich aus wieder ab, weil BAP-Sänger Wolfgang Niedecken nicht akzeptieren konnte, dass die DDR-Zensur ihm verbieten wollte, bestimmte BAP-Lieder in der DDR zu singen. In der jugendlichen DDR-Subkultur ernteten BAP dafür Respekt. Im Oktober 1988 durfte auch Rio Reiser zwei Konzerte in Ost-Berlin geben. Besucher der Konzerte berichteten, dass eine angespannte Stimmung im Publikum zu spüren gewesen sei. Der Mauerfall war zwar zu diesem Zeitpunkt noch undenkbar, aber es sei unüberhörbar gewesen, dass die Wende nicht aus dem Nichts kam. Die Werner-Seelenbinder-Halle war an beiden Abenden brechend voll. Das ostdeutsche Publikum erlebte Rio Reiser hier erstmals live. Und als dann die 6000 Leute den Song »Der Traum ist aus« mitsangen, hätten alle spätestens bei der Zeile »Dieses Land ist es nicht« unweigerlich eine Gänsehaut bekommen. Der erste gesamtdeutsche Hit war »Über sieben Brücken musst du gehen«. Von der DDR-Rockband Karat 1978 veröffentlicht, coverte Peter Maffay den Song 1980 für sein Album »Revanche«. Die Single erreichte Platz 4 in den deutschen Singlecharts. Ab 1990 gab es verschiedene gemeinsame Auftritte zwischen Maffay und Karat, und natürlich wurde dabei auch immer die gesamtdeutsche Pop-Hymne »Über sieben Brücken musst du gehen« intoniert. Mit einer Aufnahme von Peter Maffay und Karat aus dem Jahre 2013 geht der Kramladen von und mit Volker Rebell zum Thema »Der Soundtrack zum Mauerfall Teil 2« zu Ende. Der Wind of Change, der die friedliche Revolution in der DDR beflügelte, war ein Ostwind. Doch der Rückenwind, der die Wende beförderte, kam auch aus dem Westen. Den Soundtrack zum Mauerfall lieferten jedenfalls Musiker aus Ost und West gleichermaßen.
Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsche ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich